Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, vielleicht erkennt ihr unsere Stimmen noch. Es ist ja jetzt schon ungewöhnlich lange her, dass wir uns gemeldet haben. Aber es ist einfach nach wie vor eine sehr turbulente Zeit bei uns. Und ich musste es auf meine Kappe nehmen, dass es letzte Woche nicht gereicht hat für uns. Ich war nämlich in der Schweiz. Ganz, ganz spannende Geschichte vielleicht. Ich war dazu in einem Bewerbungsgespräch, kann man ja einfach mal offen erzählen. Und war, glaube ich, ein sehr gutes Gespräch. Da gibt es auf jeden Fall ganz gute Zeichen, da ja für mich bald ein neues Kapitel bevorsteht und ich dann ja auf jeden Fall quasi was anfangen werde. Und ich orientiere mich da jetzt halt gerade. Da gibt es einige ganz spannende Geschichten. Wir wissen ja auch, dass uns immer wieder viele aus der Medienbranche zuhören. Und dementsprechend vielleicht auch mal ein kleiner Appell hier direkt am Anfang. Wenn es da noch Interessenten gibt, noch sind die Würfel bei mir nicht gefallen. Wenn es da jemanden gibt, der sagt, den Kaminski bei uns im Medienhaus, den hätten wir noch ganz gerne. Noch ist da nichts entschieden. Also einfach mal eine Mail schreiben mit einem Jobangebot. Da sind wir immer offen. Aber genau, deshalb haben wir uns jetzt erst wieder zurückgemeldet.
Die Initiativbewerbung der anderen Art, auch mal ganz spannend, haben wir jetzt das erste Mal mit drin. Nein, aber Spaß beiseite, natürlich war das so ein bisschen der Grund, warum wir jetzt eine kleine Pause gemacht haben, weil bei uns beiden im Moment privat und beruflich paar Veränderungen anstehen, deswegen ist das, glaube ich, auch mal erlaubt und von meiner Seite jetzt nochmal ganz offiziell auch Glückwunsch zu den guten Gesprächen an dich, so viel sei hier gesagt. Wir machen aber nicht lange drumherum, weil es gibt einiges aufzuholen. Unter der Woche und jetzt vergangenes Wochenende waren ja Spieltage, die wir so ein bisschen covern wollen. Wir wollen auf die Champions League gucken, was jetzt unter der Woche ansteht. Ich glaube, es gibt einiges, was wir bequatschen müssen.
Ja, es ist wirklich eine geile Zeit. Ja, ich glaube, gerade ist bei uns natürlich einiges privat los, du hast es erzählt. Aber ich glaube, wir sind optimistische Jungs und wir gucken immer da gut und positiv in die Zukunft. Aber die Premier League macht uns ja auch immer wieder glücklich. Jetzt sind wir beide wieder voll am Start gewesen das Wochenende und konnten wieder einiges sehen. Und wir haben uns dazu entschieden, heute 3 Spiele extensiv mal zu covern für euch. Und das sind Liverpool auswärts bei Fulham, Villa gegen Forest, das Duell um die Champions League und noch das große Manchester Derby, United gegen City. Da natürlich auch noch mit ganz spannenden Personalien dabei. Und wir haben noch einen kleinen Blick auf die Champions League, die ja auch diese Woche ansteht. Also für jeden wirklich heute was drin in der Episode. Wir starten, wie gesagt, bei Liverpool, die ein Gastspiel hatten bei Fulham. Und Fulham ist ja schon die letzten Jahre immer eine Mannschaft gewesen, gegen die die Reds schon hier und da mal ein paar Problemchen hatten. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Total. Und die kommen auch einfach zur Unzeit. Das muss man sagen. Liverpool hat nach dieser Fabelsaison in der Premier League zuletzt Federn gelassen, Champions League aus, League Cup Finale verloren, darüber haben wir hier bereits gequatscht und danach gab es dann eben das Spiel, das Derby gegen Everton, das konnten sie mit 1-0 für sich entscheiden, also Tendenz positiv, aber dann kam jetzt eben das schwierige Auswärtsspiel bei Fulham und dann waren wir natürlich gespannt, ob sie jetzt wieder eine Serie starten oder wie es aussieht und wir können sagen, es ist nahezu Bestbesetzung bis auf rechts hinten, Curtis Jones. Das haben wir so auch noch nicht oft gesehen, aber der Junge macht es richtig gut, ne?
Ja, Trent ist ja verletzt und Bradley kommt gerade erst zurück. Deswegen hat Jones die letzten Spiele schon immer mal wieder auf hinten rechts spielen dürfen. Hat das auch gegen Everton im Merseyside Derby schon sehr gut gemacht. Und das gleiche Bild haben wir jetzt hier auch wieder gesehen. Curtis Jones darf hinten rechts ran. Ansonsten ist es eigentlich die favorisierte Elf. Rota bleibt vorne in der Spitze, Gakpo auf links, ansonsten alles beim Alten. Und Marcus Silva, der Mann hinter dem FC Fulham, hat definitiv, glaube ich, ein gutes Händchen immer gegen Liverpool gehabt und hat irgendwie so ein bisschen einfach dieses, dieses gewisse Etwas, was es braucht, um Liverpool zu kitzeln. Hat da auch eine zweikampfstarke Mannschaft aufgestellt im Mittelfeld mit Lukic und mit Sander Berge, groß, physisch stark. Und vorne die altbekannten Techniker, Iwobi, Pereira, Sessegnon, durfte jetzt hier auch mal wieder ran, Rodrigo Muniz vorne als ekliger Mittelstürmer. Deswegen war das ein echt geiles Matchup. Und Liverpool, man kann es ja sagen, die cruisen gerade so ein bisschen dem Titel entgegen. Hatten hier dann aber echt ein böses Erwachen, weil Fulham überragend gut in das Spiel reinkommt. Liverpool schon in den ersten Minuten mit einigen Schwierigkeiten, konnten dann aber zuerst mal das Momentum auf ihre Seite ziehen, weil McAllister mal eine echt individuelle Klasse gezeigt hat. Nach 14 Minuten setzt er sich im Mittelfeld durch, schließt ab und trifft den Ball super satt außerhalb des Strafraums und der Ball schlägt links ein. Tolles Tor des Argentiniers.
Ein richtig guter Abschluss, habe ich so länger nicht gesehen. Er ist ja immer mal wieder bekannt, so Traumtore rauszuhauen, das war mal wieder eins. Richtig gute Einzelaktion, aber danach, du hast es gesagt, kommt so eine Viertelstunde, wo Liverpool sich komplett abmeldet. Arne Slot hat hinterher im Interview gesagt, er hat einmal geblinzelt und dann liegen sie 3-1 hinten. Das ist gar nicht so weit weg von der Realität, weil es sind dann 15 Minuten, in denen sie 3 Tore kassieren. Sessegnon, Iwobi und Rodrigo Muniz treffen für Fulham. Und gerade bei den ersten 2 Toren müssen wir auch über Andy Robertson sprechen, der wirklich nicht gut aussah, Bälle schlecht geklärt hat. Einfach unglückliche Aktionen, die dann ganz schnell zu diesem ersten und zweiten Treffer für Fulham geführt haben.
Die ganze Viererkette hatte eine echt schlechte erste Halbzeit. Erschreckend schlecht für deren Standards. Die haben ja auch einfach eine gnadenlose Defensive gebildet dieses Jahr. Das darf man nicht vergessen. Das war definitiv auch ein Schlüssel hinter Arne Slots Erfolg. Und ja, also Konaté, Jones, Van Dijk, Robertson, die hatten alle ihre Aktien in den Toren, in den ersten drei oder in den 3 Toren in der ersten Halbzeit. Und ja, ich denke, wir starten direkt mal beim ersten Gegentor. Pereira spielt den Ball, Konaté und ja, Jones machen dann keine gute Figur und Sessegnon haut ihn dann stark rein, aber da ging es ja erst los für die Reds.
Ja, das zweite Tor kommt ganz schnell hinterher, 32. Minute, richtig gute Abschlusssituation von Iwobi, der eigentlich keine klassische Abschlussszene hat, sondern sich den Ball mit 2-3 cleveren Schritten, guten Ballkontakten vorlegt und dann aus dem 16er heraus richtig satt die Kugel trifft und einnetzt und dann steht es 2-1. Und das sind die Tore, wo du für mich die Abwehr mit reinnehmen musst. Sehen sie in beiden Aktionen wirklich nicht gut aus. Das dritte dann relativ skurril. Ich würde es fast eher positiv erzählen für Muniz. Also da würde ich die Abwehr fast am meisten rausnehmen. Auch wenn es
wirklich,
ja, auch wenn es stümperhaft aussieht, ist ein ganz hoher Schlag, bisschen kreisklassemäßig, einfach mal hoch weggehauen. Und dann ist es vorne ein 1-gegen-1 bei Rodrigo Muniz, wo der Ball runterkommt. Er schirmt den richtig gut ab, macht Tempo, nimmt den schnell mit, ist dann hinter der Kette und schiebt ein. Ich glaube, das ist einfach eklig. Also das sind die Aktionen von Muniz, wo du ihn kaum stoppen kannst. Und für mich in den ersten 2 Toren ein bisschen mehr Chaos als da, wo es wirklich ein 1-zu-1-Duell ist, was du einfach verlierst.
Na, sehe ich anders. Also wir alle loben Van Dijk wirklich immer über den grünen Klee. Und dann musst du ihn ja auch ganz klar kritisieren, das darf ihm nie im Leben so passieren, von Muniz da einfach so vom Ball gedrängt zu werden mit einem ganz einfachen Körperkontakt. Da muss Van Dijk stärker sein, da muss er Muniz einfach vorher besser lesen. Wir alle wissen, dass Muniz auch ein kleines Kraftpaket ist, da darf er sich nicht so einfach wegdrücken lassen als Virgil van Dijk. Das geht für mich auf seine Kappe, das darf ihm nie im Leben so passieren, das Tor.
So sieht's aus, es fällt aber und dann steht's 3-1 zur Halbzeit und wir müssen sagen, das ist verdient. Die Führung kam wirklich aus dem Nichts und Fulham macht eine Top-Begegnung, Top-erste Halbzeit und dieses 3-1 ist sogar in der Höhe verdient. Also das haben wir bei Liverpool wirklich nicht häufig gesehen. Aktuell geht da aber einfach was, wenn du gegen die Reds spielst, kam aber, und das gehört eben zu dieser Saison, zu Arne Slots Liverpool dazu, kommen gut raus aus der Kabine, spielen eine stark verbesserte zweite Halbzeit, immer wieder mit Chancen, direkt 3 Minuten nach Wiederanpfiff ist Leno mit einer richtig guten Parade da, da kann schon 2-3 stehen, sie wechseln dann offensiv, Elliott kommt, Luis Diaz kommt, auch ein Conor Bradley kommt und diese Einwechslungen haben dann zumindest mal Wirkung in Form des 3-2.
Ja, du sagst es, sie spielen eine bessere zweite Halbzeit, aber das mussten sie auch, weil sie in der ersten Halbzeit für sich Negativrekord aufgestellt haben. Das ist ein sehr spannender Fakt, wie ich finde. Das war das erste Mal in der Premier League-Geschichte, dass Liverpool nach einer 1-0-Führung in der ersten Halbzeit noch 3 Tore kassiert hat. Ne? Also es war definitiv was Außergewöhnliches, was sie noch nie so in der Premier League-Geschichte erleben mussten. Und deswegen war Slot, glaube ich, nachher auch so erschrocken von dieser ersten Halbzeit. Und ja, dann kommen sie besser raus, aber viel schlechter geht's auch nicht. Und dann brauchen sie aber auch bis zur 72. Minute, bis dann Luis Diaz den Anschluss erzielt. Macht er natürlich stark. Wir alle sind große Fans von Luis Diaz. Definitiv auch einer der besseren Spieler dann gewesen. Aber insgesamt kam da auch von der Offensive für mich zu wenig. Also wir hatten in der ersten Halbzeit die Defensive und dann nachher bist du halt wieder auf die offensiven Kräfte angewiesen, die da wieder dich retten müssen. Das können die halt immer mal wieder machen und auch ein Salah. Aber hier für mich natürlich auch ein Salah zu nennen, der da nicht so wirklich in Erscheinung treten konnte hier.
Ein, zwei gute Steckpässe hatte er, aber sonst kam da wirklich nicht viel. Deswegen, ich glaube, ihn kann man dann mal kritisieren, auch wenn das natürlich im Gesamtkontext der Saison ganz klar einzuordnen ist. Hat hier aber einfach kein starkes Spiel. Es gab noch einen Lattentreffer, wo Robertson links richtig gut durchbricht. Dann landet der Ball am Ende bei Elliott, der eine gute Bewegung, guten Abschluss bringt, aber eben genau gegen die Latte. Und damit bleibt es dann auch bei dem 3-2 und Liverpool verliert. Und dann sind das eben 3 der letzten 4 Spiele, die negativ ausgehen. Du hast diesen 1-0 Derby-Sieg dazwischen. Das ist jetzt schon eine Tendenz, die einfach nicht so gut aussieht. Und das kennen wir noch nicht von Hannes Slots Liverpool, ist aber im Moment Realität.
Ja, also um nochmal die Dimension klarzumachen, Liverpool war vor dem Fulham-Spiel seit 26 Premier League-Spielen ungeschlagen. Also ich bin sofort dabei, sie zu kritisieren jetzt gerade für ihre Form. Ne? Pokal, Champions League, jetzt hier das Ligaspiel. Auch gegen Everton war es nicht berauschend. Aber jetzt verlieren sie halt auch nur zum ersten Mal seit 26 Spielen. Also der Kontext ist da wichtig. Vor allem für mich war es diese erste Halbzeit und diese absolut furchtbare Defensivleistung, die mich da echt richtig überrascht hat, weil am Ende schießen sie 2 Tore. Das sollte zumindest für einen Punkt reichen. Aber wenn du halt im ersten Durchgang direkt 3 die hinten fängst, dann reicht das meistens zu nichts. Und es ist schon ein bisschen besorgniserregend, bin ich ganz ehrlich, weil diesen Formabfall, den habe ich in der ersten Saisonhälfte bei ihnen einfach nicht kommen gesehen.
Und ich finde, sie wirken auch so ein bisschen gereizt. Also es gab ein Interview, wo Van Dijk darauf angesprochen wurde, dass man ja in dieser Saison wirklich auf dem Weg war, was richtig Besonderes, was Magisches zu erreichen. Und dass jetzt mit den 2 Titeln, die weggefallen sind, wo man ausgeschieden ist, dass vielleicht nicht mehr das ist, nicht mehr dieses absolut Besondere, Magische. Und da hat er ziemlich angepisst reagiert, vielleicht auch zu Recht, und meinte, man müsste das Narrativ ändern und sagen, dass das, was man diese Premier League-Saison spielt, immer noch herausragend gut und ich weiß nicht genau, was der Wortlaut war, magisch, besonders, whatever, aber dass es das eben ist, und hat das so ein bisschen verteidigt. Und ich glaube, ich stehe so ein bisschen dazwischen. Also ich finde, du musst das mit reinnehmen, weil am Ende musst du Trainer auch daran bewerten, wie sie dann in den entscheidenden Spielen da sind, in der entscheidenden Phase. Und das waren diese letzten 2-3 Wochen. Und da haben sie eben immer mal wieder in 2 Spielen den Kürzeren gezogen. Und da musst du das mit in die Bewertung tun. Aber natürlich hat er den Punkt, die Premier League isoliert betrachtet, ist auch nach dieser Niederlage noch unfassbar stark.
Natürlich. Und ja, sie stehen jetzt bei 73 Punkten nach 31 Spielen. Das heißt, sie sind nach wie vor noch mit der Möglichkeit da, dass sie an diese 90 Punkte rankommen, vielleicht sogar darüber. Und dann wäre das eben wirklich auch eine sehr starke Meisterschaft. Also nicht nur, dass sie Meister werden. Mit 90 Punkten plus bist du für mich auch wirklich ein ganz, ganz starker Meister, der sich auch gegen andere Meisterteams messen kann. Aber trotzdem, Arne Slot für dich jetzt gerade, also auch irgendwie jemand, den man kritisieren kann. Also wenn du sagst, ne, alles sehr enttäuschend und Champions League auch raus und jetzt hier in der Liga nicht mehr so gut. Wir alle loben ihn immer nur, aber siehst du da bei ihm auch ganz klare Fehler vielleicht?
Das nicht. Also ich finde nicht, dass er sich vercoacht hat, dass du jetzt sagen kannst, er hat schlechte Entscheidungen getroffen in den wichtigen Momenten. Vielleicht waren sie einfach nicht so weit. Am Ende sind es die Ergebnisse, die eben dazu führen, dass man unweigerlich auch darüber spricht, warum hat es nicht gereicht. Irgendwo fehlten halt einzelne Prozente, Matchglück, was auch immer. Und ich finde, einfach angesichts der Ergebnisse da so ein bisschen reinzugehen, ist okay. Ihn jetzt aber zu exponieren, zu sagen, er hat große taktische Fehler gemacht, das sehe ich einfach nicht. Und auch in dem Spiel waren es individuelle Aussetzer, die Abwehr, die einfach wackelig war. Was auch daran liegt, Curtis Jones hat zwar gut gemacht, gerade gegen Everton, aber trotzdem ist es eine neu formierte Viererkette. Du hast nicht deine Nummer 1 im Tor. Und ich glaube, diese Grundstabilität darf dann auch mal ein bisschen wackeln gegen den Gegner Fulham, die es auch richtig gut machen, sind jetzt Achter. Wir müssen die auch nicht kleiner reden, als sie sind.
Ja, ich glaube, das wird noch spannend zu sehen sein, was Liverpool die letzten Spiele in der Premier League so veranstaltet. Sind ja aus allen anderen Wettbewerben raus. Das heißt, sie können sich da jetzt echt nur noch auf ihre Punkteausbeute konzentrieren. Auf der anderen Seite eben Fulham, für die das eben natürlich auch ganz wichtige und auch nicht eingeplante 3 Punkte waren. Gegen den vermutlichen Meister planst du diese 3 Punkte nicht ein. Die brauchen sie aber im Kampf um die europäischen Plätze. Stehen da jetzt auf Platz 8 noch vor Brighton und 3 Punkte hinter Aston Villa. Und Fulham führt so ein bisschen das Rudel der Verfolger an. Also das Verfolgerrudel besteht so aus ihnen, aus Brighton und dann noch wahrscheinlich runter so bis maximal Bournemouth. Das sind so die Teams, die vielleicht nochmal oben anklopfen können. Aber ja, Marcus Silva hat also wieder mal eine extrem gute Nase gegen Liverpool und schlägt sie hier zu Hause mit einer ganz starken ersten Halbzeit, vor allem mit 3:2.
Lass uns noch kurz bei Van Dijk bleiben. War sportlich eine Person, über die geredet wurde im Sinne der Viererkette, der Muniz-Treffer, hat aber auch von sich reden gemacht, weil er im Interview gesagt hat, wir machen Fortschritte. Er ist mit dem Verein in Gesprächen und man hätte jetzt richtige, gute Schritte hin zu einer Verlängerung gemacht. Also für alle Liverpool-Fans, glaube ich, trotz dieses Spiels sehr, sehr gute Nachrichten. Der Capitano tendiert im Moment zum Verbleib, ist ja in diesem Trio mit Salah, Trent und eben ihm für mich der wichtigste, den du verlängern musst. Hatten wir schon mal ein bisschen diskutiert. Ich glaube, das ist die zentrale Figur in der Innenverteidigung, die möchtest du nicht abgeben. Und dass da jetzt positive Zeichen kommen, auf jeden Fall gut. Weil ich sage so, wenn diese Vertragssituation vorliegt und Liverpool spielt eine mittelmäßige Saison, ist 4., 5., 6., dann kommen Stimmen, die sagen, dass es ein riesen Missmanagement ist, dass du eigentlich in eine Situation gehst, wo diese drei Leute zeitgleich den Vertrag auslaufend haben, du drohst, alle drei ablösefrei zu verlieren, vielleicht an direkte Konkurrenten, das ist eigentlich ganz, ganz großes Missmanagement, wo würde ich sagen, im Moment keiner drüber redet, weil sie Erster sind.
Stimme ich dir vollkommen zu, also diese Vertragssituationen so lange laufen zu lassen, da kann man dann als Liverpool-Fan so erbost drauf reagieren, wie man will, aber das würde jeder andere Verein auch zu hören bekommen, diese Kritik. Und deswegen stimme ich dir vollkommen zu. Nur weil sie jetzt Meister werden, sind die Führungsriegen nicht über alle Zweifel erhaben. Und ich denke, das war auch ein Anschauungsunterricht, wie man es nicht machen sollte. Also du solltest nicht deine 3 Mannschaftssäulen in ihr letztes Vertragsjahr gehen lassen, ohne schon sehr weit in den Gesprächen zu sein.
Unterschreibe ich. Das war es aber erstmal zu unserem ersten Spiel. Wir haben ja noch 2 über und gehen da gerne ins nächste. Und da bin ich echt gespannt, wie du uns jetzt hier durchführst, denn es geht um deine Villains. Für mich ein bisschen das Team der Stunde, haben unter der Woche Brighton geschlagen, die zu dem Zeitpunkt, wo Brighton gegen Villa gespielt haben, war Brighton eines der formstärksten Teams der Liga, Villa drüber weggefegt und jetzt ging es eben gegen Nottingham. Und ich nehme vorweg, man hört es vielleicht schon raus, sie haben wieder gewonnen und machen wieder eine gute Partie.
Es ist herrlich gerade. Also Leute, ich kann es nur jedem empfehlen, Villa-Fan, denkt mal drüber nach. ich geb mal kurz einen kleinen Elevator-Pitch hier. Sehr sympathischer Trainer. Wir haben eine begeisterungsfähige Mannschaft, die offensiven Fußball spielt. Wir können das erste Mal seit Ewigkeiten wieder eine Trophäe gewinnen. Wir sind noch in Pokal und Champions League drin. Ja, und in der Liga klopfen wir auch gerade wieder nach oben an in Richtung Champions League. Ich würde mal sagen, für uns spricht die Form, wenn du dir die Formtabelle anschaust. Jetzt irgendwie, ich glaube, seit die letzten 5, 6 Spiele allesamt gewonnen. Das spricht gerade absolut für uns. Und ich muss schon sagen, das macht einfach Spaß gerade. Und dann kommt Nottingham Forest, die natürlich immer noch auf Kurs Champions League sind. Und wir lassen die dann vor allem im ersten Durchgang richtig alt aussehen. Das war schon ganz schön. Unai Emery hat heftig rotiert, hat auf acht Positionen gewechselt. War natürlich jetzt unter der Woche das große Champions League-Spiel bei Paris Saint-Germain ansteht und da jetzt natürlich auch so ein bisschen schon sein Fokus drauf liegt. Und jetzt kommt hier so ein bisschen die 1B11 eher rein. Dann spielt zum Beispiel Madsen, Disasi, Garcia, Onana oder auch vorne Malen auf rechts. Die würden eigentlich nicht in die erste Elf kommen, tun sie aber hier. Forest mit einer Belastung nur die Liga, sonst nichts, spielen hier mit der besten Elf. Also Elanga, Hudson-Odoi vorne, ja, vielleicht Woods. Woods hat natürlich gefehlt, aber ansonsten ist es schon die erste Elf. Und deswegen war ich auch überrascht, wie gut Villa hier reinkommt. Ich mache direkt einfach weiter, ich bin gerade so im Flow, sorry. Villa hat direkt hier den ganz starken Ballbesitz, lassen Forest gut laufen. Und dann spielt Thielemans nach 13 Minuten einen überragenden Ball über die letzte Kette drüber auf Morgan Rogers. Dessen erster Kontakt ist phänomenal, gibt sich so den ganzen Platz für den Abschluss, schließt damit links ab, also auch beidfüßig da gut unterwegs, lässt Sales keine Chance und es ist direkt der perfekte Einstieg.
13. Pflichtspiel-Tor für Rogers, der spielt eine Megasaison. Du hast die Vorlage hervorgehoben, völlig zu Recht. Und ich würde es genauso machen, und zwar beim 2:0. Da möchte ich über den Vorlagengeber kurz quatschen, der da mal zeigt, was geht. Hat bei uns auch schon Kritik abbekommen, gerade von dir. Du hast schon gesagt, du bist nicht der größte Ian Madsen-Fan. Den Moment müssen wir ihm geben. Also wie er da auf außen, rechts, links, gute Gegenbewegung macht, lässt da wirklich den Nottingham-Verteidiger stehen. Ich glaube, der fällt sogar fast hin, spielt da eine perfekte, scharfe Flanke. Und Daniel Malen macht die Art von Toren, die ich ihm zutraue. Er drückt den Ball über die Linie und dann steht es 2:0. Ex-Dortmunder Kombo. Und ich glaube, keiner beschwert sich, weil die Anfangsphase war schon stark und das Tor war auch wirklich schön.
Ich muss noch mal kurz eine Korrektur hier nachschieben. Bei Forest haben gefehlt Einar und Wood, also dann doch zwei Stammkräfte. Deswegen noch mal kurz hier der Nachschub. Aber ja, habe mich auch sehr gefreut für Malen, der ja nicht in das Champions League Team reinkam, was quasi gemeldet wurde für den Rest der Saison letztens, hat ihn, glaube ich, nach seinem Wechsel schon sehr getroffen gehabt, weil er halt auch zu Villa kam, um dort Champions League zu spielen. Und dann mussten halt ein paar Spieler quasi gestrichen werden und dann war es am Ende Malen, der dann nicht reinkam. Jetzt durfte halt hier mal in der Liga von Beginn an ran und machte das hier auch echt gut mit seinem Tor. Danach Villa weiterhin tonangebend, aber hat es dann verpasst, so ein bisschen den Deckel drauf zu machen schon. Und dann lässt du halt Forest noch im Spiel. Und die sind halt einfach nach wie vor eine gute Mannschaft. Die haben Spieler, die ich wahnsinnig mag. Natürlich für mich gerade zu nennen, Anthony Elanga nach seinem Wechsel von United einer mehr, der absolut auftrumpft und Woche für Woche mit seinen 50 Meter Solos auffällt. Hier hat er auch wieder eins gehabt. Ist dann ganz knapp am Ende gescheitert. Aber ja, Forest kommt wieder ran. Und tun das auch in der 57. Minute durch den eingewechselten Jota, der da einen guten Abschluss macht, noch abgefälscht von Konsa. Aber dann kommen sie nochmal ran und dann habe ich gezittert, ne? Dann bin ich ehrlich, Forest war schon besser in der zweiten Halbzeit, deutliche Leistungssteigerung von ihnen. Und Villa wirkte nicht mehr so wirklich da.
Aber, und das ist das Gute, sie bringen es über die Zeit, am Ende ist es dieser 2:1 Sieg. Und Nottingham kommt nicht mehr so entscheidend vors Tor, dass das passiert. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, aber sehe, dass jetzt hier noch Emi Martinez kurz vor Ende mit einer gelben Karte eingetragen ist. Also ich glaube, man hat mal wieder alle dunklen Künste zusammengerauft, um das über die Zeit zu bringen. Aber zu Recht, wer gewinnt, hat Recht. Und um noch kurz deinen Verweis auf das Elanga-Solo einzufangen, damit ist natürlich gemeint, unter der Woche, als Nottingham noch gegen United siegreich war, war ja. Elanga ausgerechnet, Elanga natürlich gegen seinen Ex-Club, der entscheidende Mann und hat da eben dieses Solo vergoldet. Hier nicht, zu deiner Freude. Und jetzt nimm uns mal ein bisschen mit. Also du sagst schon, Villa-Fan sein macht Spaß. Nach deinem Pitch haben wir jetzt vielleicht noch ein paar mehr dafür gewonnen. Meinst du jetzt gegen Paris, Champions League, K.O.-Phase, Villa ist genau jetzt in Topform, gewinnt zwei Spiele hintereinander, alles sieht gut aus, selbst die Joker treffen. Hast du Hoffnung? Bist du so drin? Ja, oder?
Also ich würde wirklich sagen, vor 4 Wochen hätte ich dir eine ganz andere Antwort gegeben. Hätte ich gesagt, die schießen uns wahrscheinlich mit 2x4-0 aus dem Viertelfinale raus. Mittlerweile hat sich der Wind gedreht im Villa Park. Mhm. Wir kommen mit einer sehr breiten Brust, stehen zum ersten Mal seit 1850 wieder im FA Cup Halbfinale und damit im Wembley Stadium. Das ist auch noch ein Highlight. Wir kämpfen uns gerade in der Liga Punkt um Punkt näher ran. Und wir haben fast alle Spieler fit. Also es gibt nur noch ganz wenige, die verletzt sind. Und Unai Emery kann da echt aus dem Vollen schöpfen. Und ich denke, das ist wirklich für mich ein zweigeteiltes Schwert. Du musst in Paris überleben. Das heißt, du darfst da für mich nicht höher verlieren als 1 bis 2 Tore Differenz. Und wenn du das aber schaffst, hast du für mich im Villa Park Flutlicht, Champions League-Hymne, alle Chancen. Du hast einen Emi Martinez drin, der für diese Spiele lebt. Ganz viele Jungs haben davon seit Jahren geträumt bei Villa. John McGinn, Tyrone Mings, Ollie Watkins, Tielemans, Jacob Ramsey. Ja, das ist, glaube ich, auch für die eine Gänsehautatmosphäre. Und wie gesagt, ich bin auch angezündet. Und ich glaube, Paris weiß noch nicht ganz, was auf sie zukommt. Wenn sie jetzt das erste Spiel schon direkt 3-0 verlieren, kann man das gerne klippen hier.
Ja, ich gehe aber fast mit. Also ich habe es natürlich auch ein bisschen in die Richtung erzählt, weil ich es glaube. Also Villa im Moment, das beste Villa, was wir wieder seit Wochen gesehen haben. Und so auf dem Punkt da zu sein, genau in der heißen Phase, wir haben es bei Liverpool andersrum erzählt, bei Villa ist es eben die positive Geschichte. Warum nicht? Du hast 2x90 Minuten, das sind K.O.-Spiele. Das Einzige, was so ein bisschen noch den Optimismus in mir bremst, ist halt zu sehen, wie Paris gespielt hat, wie Paris auch gegen Liverpool performt hat, wie dominant die sind, wie gut die sind, wie die als Team spielen. Jetzt ohne Superstar, gerade im Mittelfeld, die haben die aufgefressen. Und ich glaube, das ist dann der Schlüssel, wenn dir das wieder passiert, ist das auch eine Begegnung, wo du rutschen gehen kannst. Aber wenn sie drinbleiben, wenn sie eklig sind, vielleicht viele Fouls ziehen, vielleicht muss Mings Dembélé mal Hallo sagen auf seine Art und Weise. Und ich, warum nicht? Also ich glaube, Träume ist hier erlaubt, weil, und das ist so ein bisschen die Bottomline, die wir hier, glaube ich, mitnehmen können, Villa ist im Moment in top, top Form und dieses Spiel könnte nicht besser kommen als jetzt unter der Woche.
Ja, PSG ist auch schon sehr verfrüht jetzt Meister geworden. Also ich glaube, das ist auch rechnerisch da schon durch, zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Die spielen eine überragende Saison und Luis Enrique ist für mich einer meiner Lieblingstrainer im internationalen Geschäft. Und ich glaube, das ist einfach gerade ein perfect fit. Und vielleicht ist es auch einfach die Storyline, dass PSG am Ende Champions-League-Sieger wird, dass sie diese großen Stars der Szene überwinden mussten, die Messis, die Mbappés dieser Welt, und jetzt halt so eine Mannschaft haben, die so ein bisschen mehr arbeitet und das vielleicht am Ende wirklich schaffen sollte zum ersten Mal. Aber ich bin echt super gespannt einfach. Und es ist ja auch so ein Spiel, so ein bisschen David gegen Goliath, weil natürlich Paris nochmal über die letzten 10 Jahre ganz andere Mittel auch hatte und auch ganz andere Spieler. Und dann kommt eine Mannschaft wie Aston Villa, die vor 5, 6 Jahren noch zweitklassig war in England. Und ich bin sehr gespannt.
So sieht's aus. Damit schließen wir das Kapitel und gehen zu Partie Nummer 3, namentlich das größte Duell. Und ich glaube, hätte es das geboten, was es versprochen hat, wäre es bei uns auf Platz 1 gewesen, aber hat es nicht. Es geht um das Manchester Derby, United gegen City, die beiden spielen gegeneinander. Deswegen gewohnt hohe Medienpräsenz, viel, viele Themen vorher. Und eine, und ich würde sagen, wir schieben es kurz vor, vielleicht die größte Headline, die es gab, dreht sich um den Zehner von Man City, der jetzt über ein Jahrzehnt bestimmt hat, was bei denen passiert. Die Rede ist von Kevin De Bruyne. City und er, das ist bald vorbei. Er verkündet seinen Abschied zum Saisonende. Ganz viele Stimmen, ganz viel Trauer, ganz viele Highlight-Videos werden jetzt durch Social Media gespült. Was sind so deine Gedanken, als du es gelesen hast? Wie denkst du über ihn?
Es geht eine Ära zu Ende. Kevin De Bruyne, ein ganz feiner Fußballer, absoluter Top-Profi, hat sich nie was Größeres zu Schulden kommen lassen, war mit Abstand der beste Premier League-Spieler über eine gute Zeit und war unbespielbar eine Zeit lang. Seine Bälle aus dem Halbraum, sein Fuß, seine Übersicht, seine Ideen haben City geprägt und haben sie zu dem gemacht, was sie sind. Er hat als Höhepunkt bei City die Champions League Trophäe geholt, über 400 Einsätze bei den Sky Blues. Einer der besten Spieler der Premier League Geschichte für mich.
Absolut, ich kann es unterstreichen und auch für mich ganz persönlich einer von den Fußballern. Dadurch, dass er mit Wolfsburg, Bremen, City, das sind alles Teams, Bundesliga, Premier League, das ist so mein Zuhause. Das heißt, ich habe seine gesamte Karriere eigentlich verfolgt. Hatte ihn damals schon, ich meine, bei Wolfsburg, bei Comunio gekauft, hat mir Punkte gebracht. Und ihn jetzt eben zu sehen, über ein Jahrzehnt auf diesem Top-Level, was der für Spiele gemacht hat, was der für Highlights hatte, das ist einfach nicht hoch genug einzuordnen. Ich tue mich selber ein bisschen schwer, weil ich hier ein bisschen in den Recency-Bias reinlaufe. Also diese letzten Monate mit den Verletzungen. Er wirkt einfach nicht mehr frisch, das Ganze wirkt träge, so ein bisschen der Zauber ist weg. Und ich habe noch sehr stark diese Partien gerade vor Augen. Aber ich glaube, wenn dann mal ein paar Monate, vielleicht auch Saisons ins Land ziehen, dann werden wir alle zurückgucken auf einen Mann, der uns gezeigt hat, wie Fußballspielen aussehen kann. Das ist noch einer, für den man den Fernseher einschaltet, der Pässe gespielt hat, Winkel gefunden hat, die kein anderer gefunden hat. Und ich glaube, dass das wird bleiben und dass es jetzt dem Ende entgegengeht, ist einfach nur traurig. Und einer der Besten verlässt die Bühne.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Aber man darf einfach nie vergessen, wie gut und wie konstant der Junge war. Ja. Es war eine absolute Kreativitätsmaschine. Der hat Kreativität über Jahre, Woche für Woche reproduziert. Und der war immer aufs Neue gleich genial. Und das war einfach was, was du nur bei ganz wenigen Spielern auf der Welt siehst. Und deswegen, jemand, für den du einfach den Fernseher anmachst, vollkommen richtig gesagt. Und wir erleben gerade so ein bisschen die Zeit der Umbrüche. Ne? Bayern setzt Müller vor die Tür, mehr oder weniger. Und da hat Max Eberl ja auch eine spannende Rolle gespielt. Meinte da ja schon, dass das kürzeste Gespräch sein würde. Jetzt war es das, aber in die andere Richtung. Müller bekommt halt einfach keinen neuen Vertrag. Und jetzt hier bei City war es anscheinend so ähnlich. Nur, dass es vorher nicht so schlecht kommuniziert wurde. Pep meinte, es war eine Entscheidung des Clubs. Also anscheinend war das nicht so, dass De Bruyne meinte, ich habe jetzt für mich entschieden, das war's, oder ich fühle mich nicht mehr gut genug. Anscheinend wollte der Club einfach jetzt diesen Umbruch im Sommer vollführen. Und da ist De Bruyne definitiv auch ein Fingerzeig, dass dieser Umbruch auch radikaler ausfallen könnte.
Und ich muss sagen, dass dieser Umbruch, dieses Verzichten auf ihn, jetzt gerade rein sportlich, alle Emotionen weg, alle vergangenen Verdienste weg, auch vertretbar ist. Ich finde es aber trotzdem cool, dass Pep ihn hier jetzt aufgestellt hat. Auf der 10, wurde nicht ausgewechselt, hat die ganze Partie bekommen in seinem letzten Manchester Derby. Also dieses Fingerspitzengefühl, glaube ich, hier genau richtig eingesetzt. Keine überragende Partie gemacht, aber jetzt ihn beim Auslaufen zuzugucken, ist, glaube ich, eine gute Sache. Aber du sagst es, die Trennung ist vollzogen, der Umbruch kommt und De Bruyne ist eben nicht Teil der Planungen für die nächsten Saisons. Und ja, ich tue mich noch schwer. Ich habe jetzt gerade noch hier sein Kicker-Profil offen. Die Pässe, die Highlights, es war jahrelang, wenn wir hier die Saisonvorschau gemacht haben, immer vor der Saison eine Folge, wo wir alles predikten und dann geht es um den Spieler der Saison. Wenn du De Bruyne genommen hast, dann war es halt langweilig. Ja. Ne? Du hast irgendwen gesucht, der eben nicht so offensichtlich ist wie er. Und wenn du das über Jahre bist, dieser Spieler, den man nicht nehmen möchte, weil es so langweilig wäre, dann hast du, glaube ich, alles richtig gemacht.
Es war die ganz sichere Bank. An der Börse würdest du sagen, eine Blue-Chip-Aktie wahrscheinlich, die du immer nehmen kannst irgendwie. Ja. Und De Bruyne war halt ein Blue-Chip-Spieler. Und der geht jetzt und der Umbruch kommt. Und das macht fast ein bisschen mehr Angst, finde ich, wenn Pep anscheinend Bock auf einen so radikalen Umbruch hat, dass er auch vor sowas nicht zurückscheut. Und wir dürfen es weiterhin hier verfolgen für euch. Wir gehen jetzt rein ins Manchester Derby, United gegen City. United dümpelt wirklich im Niemandsland des Tableaus rum, geht für sie um rein gar nichts mehr. City dagegen will unbedingt in die Champions League, braucht natürlich auch die Einkünfte, um auch alles weiterhin finanziell auf soliden Beinen zu haben. Aber natürlich auch, wenn du neue Spieler holen willst, die wollen meistens gerne Champions League spielen. Deswegen wäre das da, glaube ich, auch nicht verkehrt. Wir sehen hier eine Elf, die natürlich nicht so nach dem Sommer noch auftreten wird. Aber auch einige Verletzte, darunter Erling Haaland, auf den sie lange, lange verzichten werden müssen. Akanji, Stones, Ake, also defensiv fallen auch einige aus. Und auch ein Rodri, der allerdings seiner Rückkehr schon immer näher kommt, wie ich höre.
Ist zu hoffen, aus jederlei Hinsicht. Bei United finde ich ganz witzig, das ist, ich musste einfach lachen bei der Doppelsechs. Ugarte und Casemiro spielen zusammen. Ich glaube, damit ist der Ton gesetzt für dieses Derby. Zweikampf und Radikalität pur. Die beiden durften da das Sechser-Duo machen. Bruno Fernandes, Garnacho und Højlund vorne. Ansonsten wenig Überraschungen. Und dann ist es eine Partie, wo es United einfach richtig gut macht. Also ich kann keine andere Meinung richtig akzeptieren, weil sie einfach da sind, sie sind wach, sie sind eklig, nehmen diese Partie an. City gerade vorne sehr ungefährlich. Wenn es wer ist, der gefährlich wird, immer wieder United, Garnacho mit schnellen Läufen, wo sie hinter die Abwehr kommen, spielen schnell und direkt. Und Ugarte und Casemiro machen eben genau das, wofür sie ausgestellt werden. Gewinnen Zweikämpfe, machen das Spiel eng, zerstören und sie haben vorne die Chancen. Also Uniteds Matchplan geht aus meinen Augen ziemlich gut auf.
Trotzdem werden ja beide Mannschaften nicht so hundertprozentig zwingend. Was glaubst du, woran lag das am Ende? Also war das eher was mit konnte oder wollte nicht zu tun hatte?
Ja, irgendwie beides, ne? Also ich glaube, dass natürlich, wenn Haaland fehlt, wenn bei United ein Amad Diallo fehlt, beide einfach auch nicht gut in Form sind, nicht auf ihrem Top-Level sind, dann kommen so Spiele dabei raus. Beide sehr bedacht auf Defensive, auf Kontrolle. Und dann landest du bei so einem Spiel, wo ich finde, United hat es gut gemacht, denen würde ich kaum einen Vorwurf machen. Es ist eher bei City, wo wir drüber reden müssen, wieder falsche Neuen, Marmoush, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, wenig Physis, wenig Durchschlagskraft. Da müssen sie sich was einfallen lassen. Und gerade City enttäuschend, United einen Tacken besser. Aber du hast recht, bei den Namen müssen wir mehr erwarten.
Ja, am Ende war es, glaube ich, Manchester Derby, was keiner mehr irgendwie in 5 bis 10 Jahren noch jemals in den Mund nehmen wird. Vielleicht nur, weil es Kevin De Bruynes letztes Manchester Derby war. Aber ja, beide Mannschaften wirkten einfach am Ende deutlich zu happy mit dem einen Punkt. Ich glaube, beide hatten so ein bisschen auch das Verlieren-Verboten-Motto vorher ausgegeben. Weil, ja, ich denke auch ebenfalls beide Mannschaften nicht zufrieden sind mit ihren Spielzeiten. Und dann willst du wenigstens dieses Derby nicht verlieren. Und ich glaube, genau so ein Spiel haben wir dann auch gesehen. Und es war definitiv eins der enttäuschenden Manchester Derbys. Da haben wir ja schon ganz andere Spiele die letzten Jahre immer wieder erlebt. Aber De Bruyne konnte noch mal ganz spielen. Und ich glaube, das war dann auch die Storyline so ein bisschen.
Und Amorim gegen Pep Guardiola im 1:1 Trainerduell. Jetzt 3 Spiele, 2 Siege, 1 Unentschieden pro Amorim. Also das liegt ihm, war ja mit Sporting schon einmal erfolgreich, auch diese Spielzeit. Und jetzt eben einmal in der Liga gewonnen, einmal unentschieden. Und dann marschieren sie erstmal weiter. Und ich bin auch so mal die Kommentare durchgegangen, habe mir die Highlights auf dem United-Kanal nochmal angeschaut und bin dann so durch die eben Kommentarsektion gestolpert. Das ist schon sehr positiv. Also die waren richtig zufrieden, haben gesagt, das ist ja ein langsamer Weg, aber es ist die richtige Richtung. Man hat sich nicht versteckt. Man war gegen City auf Augenhöhe, hat sich was zugetraut. Ich war geneigt, so ein bisschen mitzugehen. Also ich finde, das Fazit für Man United kann relativ positiv ausfallen.
Ja, hat also Amorim hat ja auch ein bisschen gekontert nach dem Spiel. Gary Neville hatte sich ja so ein bisschen kritisch gezeigt, hat so ein bisschen die fehlende Leidenschaft und die defensive Herangehensweise kritisiert. Und dann meinte Amorim nachher sehr vielsagend, ja, Neville ist aber auch bei allem kritisch. Also hat er natürlich auch so ein bisschen darauf angespielt, natürlich, dass Gary Neville, Roy Keane gerne kritisch sind, weil sie natürlich auch bei Sky damit immer nach wie vor viele Klicks generieren. Und ja, ne, das ist halt das Geschäftsmodell wahrscheinlich. Aber Amorim ist ja auch ein cleverer Junge. Und ich glaube, so eine kleine Spitze, die tut dann auch mal ganz gut.
Ja, ist erlaubt. Und am Ende gehen dann irgendwie alle nach Hause und es war nichts Besonderes, deswegen war es bei uns Spiel Nummer 3. Der Punkt hilft beiden nur eingeschränkt weiter, kaum Highlights. De Bruyne, die große Geschichte. Es gab aber an diesem Spieltag eine Entscheidung, die so richtig endgültig war. Und die wollen wir natürlich auch mit reinnehmen. Es geht um den ersten Absteiger. Der erste Absteiger ist fix. Es geht um Southampton. Es ist rechnerisch nicht mehr möglich, für sie sich zu retten, sind jetzt 10 Punkte hinter Ipswich, 7 hinter Leicester, die auf 19 und 18 sind. Sie selbst stehen mit einem Torverhältnis von minus 51 Toren auf dem letzten Tabellenplatz, 31 Spiele, 10 Punkte. Das reicht dann einfach nicht. Was sollen wir erzählen?
Das ist nicht so gut einfach, ne? Also, wie sie da unten dastehen. Ich habe es ja schon vor ein paar Wochen mal angedeutet gehabt und es ist noch immer wahr, was ich damals gesagt habe. Sie sind auch noch immer auf dem Weg, die schlechteste Premier League-Mannschaft der Geschichte zu werden. Das ist ja nach wie vor Derby County mit 11 Punkten. Sie brauchen halt noch 2 Punkte in den letzten Was sind 7 Spielen, die sie da einsammeln müssen. Und ich bin ganz sicher, dass sie die nächste Woche gegen Aston Villa holen werden, diese 3 Punkte. Villa zwischen den beiden Champions League-Spielen gegen Paris, das ist dafür prädestiniert, liebe Hörer, dass Villa da absolut die furchtbarste Leistung aller möglichen liefert und Southampton diesen Negativrekord erspart. Aber ja, Ivan Juric ist seinen Job wieder los. Der sympathische Mann währte nur 108 Tage im Amt und hat einen Punkteschnitt von 0,29. Und ich glaube, es ist wirklich unglaublich. Also er wird definitiv in die Annalen der Liga eingehen als einer der bizarrsten Personalien. Und das können sie irgendwie bei Southampton. Ich glaube, Rob Jones war damals ja so eine ähnliche Personalie. Jemand, der überhaupt nicht reinpasst, also jetzt Juric, die hatten eigentlich davor immer gespielt mit Russell Martin einen total offensiven Ball, der sie ja auch aus der Championship hochgeführt hat in die Premier League und dann seinen Spielstil aber nicht der Liga und den anderen Verhältnissen anpassen wollte. Und so haben die weiterhin gespielt und dann kam aber Juric, ein totaler Defensivtrainer, der halt nur auf das Kompaktsein und so weiter anspielt und auch also fußballphilosophisch eine total verrückte Entscheidung. Und jetzt sind sie weg und anscheinend hatte er halt die Klausel im Vertrag, dass er beim Abstieg vom Club einfach quasi entlassen werden kann, ohne dass es da eine großartige Kompensation gibt. Und ja, jetzt war es soweit, sie sind rechnerisch abgestiegen und damit ist das Kapitel Juric an der Südküste beendet.
Und irgendwo in Rom sitzt gerade Mats Hummels im Café und lacht. Er und Juric ja auch keine Freunde geworden. Das Ganze jetzt eben abgeschlossen, du sagst, ist 108 Tage, wirklich eine außergewöhnlich unerfolgreiche Amtszeit. Für Ramsdale ist es auch noch eine eher mittelwitzige Geschichte, denn er steigt schon das dritte Mal aus der Premier League ab, jetzt eben auch mit Southampton, also auch eine private Misserfolgsstory auf dieser Seite. Seit er wirklich bei Arsenal die Nummer 1 verloren hat, sieht es nicht gut aus. Hier jetzt natürlich auch mit, am Ende sind es 74 Gegentore, der Schlussmann auch nicht gut ausgesehen. Gibt nicht viel zu sagen, wir hatten Southampton relativ selten hier bei uns in der Sendung, weil es wenig Positives zu berichten gab, wenig Ausreißer nach oben. Am Ende war es nicht gut anzugucken und dass es nach dem Jahr vorbei ist, wahrscheinlich auch keine Überraschung.
Absolute Fahrstuhlmannschaft, gehen gefühlt jedes Jahr rauf und runter. Jetzt übernehmen vorerst Simon Rusk und Adam Lallana, der Mittelfeldspieler, und versuchen irgendwie da diese 2 Punkte noch zusammenzuknausern, um nicht in die Geschichtsbücher der Liga einzugehen. Wir können trotzdem ganz kurz bei ihm bleiben, weil ich finde das trotzdem einen spannenden Verein. Ja, eigentlich wirklich eine Traditionsmannschaft, die ja auch noch vor wenigen Jahren echt stark unterwegs war. Ich weiß noch, in diesen Covid-Jahren, da hatten die mit Danny Ings und James Ward-Prowse diese absolute Geheimwaffenachse. Und Danny Ings hat da, ich glaube, einen hohen Wert mit einer 1 vorne an Toren geschossen in der Premier League. Also ich glaube, irgendwie 17, 18 Tore oder so, wenn nicht sogar über 20. Und James Ward-Prowse damals mit seinen Freistößen doch richtig gefürchtet. Und die waren richtig gut. Die waren damals eine ganz solide Premier League-Mannschaft, gegen die du nicht gerne spielen wolltest. Und dann sind sie eben zuerst abgestiegen schon. Da waren sie echt noch ein bisschen besser als jetzt, auch was in der Anlage. Dann sind sie aufgestiegen mit Russell Martin, mit einem sehr offensiven Fußball. Und dann kam eben dieses Konzept Kompanie. Also du steigst aus der Championship auf mit einem sehr, sehr offensiven und ballbesitzlastigen Fußball und veränderst halt deinen Stil nicht. Und du wirst damit immer bestraft, weil die Unterschiede zwischen den Ligen mittlerweile einfach zu groß sind und du kannst den Stil nicht einfach so weiterfahren. Und daran lag es am Ende auch. Ob Russell Martin aber auch den Bayern-Job bekommt, weiß ich nicht.
Ich bin gespannt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber eine positive Erscheinung möchte ich trotzdem noch hervorheben. Einer, der trotz dieser bescheidenen Saison herausgestochen ist, ist Tyler Dibbling. Hat wirklich von sich reden gemacht, 19 Jahre alt, eins der umworbensten Talente. Zu Recht. Immer wenn ich Southampton geguckt habe, dachte ich, fuck, der ist eigentlich deutlich zu gut für diese Mannschaft. Der hat richtig Spaß gemacht. Und wo der dann landet, großes Fragezeichen, soll wohl halb England und halb Europa hinterher sein. 2006er Jahrgang, also das auch eine Positivstory, um bei Southampton auch mal was Positives zu erzählen.
Er hat einfach eine furchtbare Transferstrategie die letzten Jahre. Da war es echt kein Konzept hinter, natürlich auch große Fragezeichen hinter den Besitzern. Und Tyler Dibbling definitiv, das ist ihr Juwel, das sie haben. Aber ja, durch Juric konnte er seinen Marktwert, glaube ich, definitiv nicht mehr steigern, weil er halt auch häufig unzufriedenerweise falsch eingesetzt wurde und konnte da echt nicht mehr scheinen. Und ich bin gespannt, wo er landet. Ich glaube, die Tendenz geht da auch bei ihm eher zum Abschied. Und wir sind gespannt, wo es ihn hinziehen könnte. Das ist natürlich nochmal vielleicht ihre Möglichkeit, ein bisschen Cash abzugreifen. Wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich schon zu den Ergebnissen überleiten.
Sehr gerne, weil direkt erstes Spiel würde ich gerne ausführlich reingehen. Ist das okay? Everton Arsenal? Ich glaube, da müssen wir noch. Ja.
Absolut.
Alright, weil Arsenal ist natürlich im Champions-League-Kosmos interessant und das Ganze macht sich bemerkbar langsam. Arteta hat durchrotiert, hat auf ganz vielen Positionen gewechselt. Wenn Ferlin vorne ein Sterling anfangen darf, dann heißt das, Champions League steht auf dem Plan. B11 auf vielen, vielen Positionen durchrotiert, Leuten eine Pause gegeben. Gerade Ødegaard, Saka, Martinelli, die Leute, die fit sein müssen, saßen auf der Bank, haben hier Pause bekommen. Und das hat sich gerecht. Also gegen Everton holt man am Ende nur einen Punkt bei einem Spieltag, wo Liverpool verliert. Und klar, es war eh unwahrscheinlich, dass man sie noch holt. Aber eben wieder mal Arsenal nicht dreifach erfolgreich, keine drei Punkte. Und am Ende ist es dann Pickford, der mit herausragenden Paraden das Ganze festhält. Und mit Blick auf unter der Woche jetzt auch hier die Frage, was glaubst du, der zweite englische Vertreter mit Real Madrid, natürlich einen richtigen Brocken vor der Tür. Was glaubst du, jetzt sind noch mal ein paar Wochen vergangen, wir haben lange nicht gesprochen. Siehst du ihre Chancen jetzt höher als letzte Mal? Da waren wir ja doch noch relativ pessimistisch.
Ja, ich würde sagen, all eyes auf Real Madrid jetzt schon. Das hast du ja auch in dem Everton-Spiel gesehen. Und ich kann es da echt nicht sagen. Also ich habe halt bei Villa einfach, weil ich ein bisschen näher dran bin, ein gewisses Gefühl dafür mittlerweile vielleicht. Aber hier fällt es mir schwer. Das ist für mich eine absolute Wundertüte. Du würdest sagen, Real Madrid müsste sie eigentlich, was die Erfahrung angeht, in solchen Wettbewerben, in solchen großen Spielen abkochen. Aber Arsenal ist halt auch, wenn die einen guten Tag haben, eine bärenstarke Mannschaft. Und jetzt ist ja auch ein gewisser Bukayo Saka wieder da, jetzt ist ein Martinelli da. Ne? Also wenn die da vielleicht alle spielen und auch einen guten Tag haben, dann kannst du auch mal mit einem gewissen Spielglück jede Mannschaft schlagen. Und ich würde mich da jetzt echt nicht zu einer Prognose in eine oder andere Richtung hinreißen lassen. Bei dir anders?
Nee, ähnlich. Also Arsenal natürlich mit dem Heimspiel im Hinspiel, ganz großes Brett. Also Rückspiel bei Real, wir wissen alle, was die in der K.O.-Phase machen, deswegen isoliert das Hinspiel gesehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie was holen. Auch Real Madrid jetzt in ihrem letzten Spiel vor dem Aufeinandertreffen gegen Valencia, Abstiegskandidat in Spanien, 2-1 verloren, Last-Minute-Tor kassiert, richtig schlechte Stimmung. Ich glaube, Bellingham hat den Monitor vom VAR kaputt getreten. Auch ganz witzig. Oder auf jeden Fall unten einmal vorgehauen. Also das auch nicht alles rosarot. Ich glaube nur, dass über zwei Spiele gegen Real Madrid weiterkommen. Das ist mal wieder so eine ewige Regel. Da setzt du eigentlich nicht gegen. Und deswegen Arsenal definitiv Außenseiter. Aber Hinspiel isoliert, glaube ich, das kann auf Augenhöhe stattfinden. Und warum nicht? Warum nicht punkten und dann hoffen, dass man im Rückspiel irgendwie das Unentschieden hält?
Das wäre ja auch irgendwie mal was Tolles, ne? Weil Real Madrid, die kennen wir jetzt wirklich in- und auswendig. Die haben wir in jedem Champions League Halbfinale oder Finale die letzten Jahre immer gesehen. Und da jetzt mal ein Arsenal, würde mich auch einfach so, was die Spannung und die Abwechslung angeht, richtig freuen. Aber da haben sie natürlich den denkbar schwersten Brocken. Und ich bin gespannt, ob Arteta da irgendwie einen guten Plan hat. Ist natürlich auch sehr nah dran für ihn als Spanier, ne? Hat er sicherlich auch die ein oder andere Beziehung noch. Und ich bin gespannt, halt, wie er es angeht. Ob er das defensiver gestaltet, kann ich mir auch vorstellen. Erstmal abwarten. Oder ob er direkt sagt, Jungs, wir sind hier aus England, wir haben die Power. Wir gehen hier mal all in direkt und versuchen hier uns einen Vorteil rauszuholen. Ja, also beide englische Mannschaften unter der Woche mit sehr, sehr spannenden Spielen. Und jetzt gehen wir aber zu den Ergebnissen über, weil Everton hier eben Arsenal ein Remis abtrotzt. Und somit kann Arsenal auch nicht profitieren von Liverpools Ausrutscher und den Rückstand nicht mehr merklich schrumpfen lassen. Ipswich verliert zu Hause gegen die Wolves mit 1-2. Die Absteiger sind so gut wie sicher. Crystal Palace schlägt Brighton im deutschen Trainerduell mit 2-1. Da noch vielleicht einen ganz kurzen Satz zu. Am Ende ist es Olli Glasner, natürlich Österreicher, aber deutschsprachig, der da Hürzeler schlägt. Es gab drei rote Karten, Ketian, Gay und Van Hecke. Einiges los.
Ja, war ein wildes Spiel. Ich würde sagen, den ganzen Themenkomplex Palace schieben wir mal auf nächste Woche. Ja, das ist ein aktiver Spoiler, da haben wir was mit euch vor. Palace spielt gegen City, haben im Moment eine richtig gute Phase, insbesondere Mateta in Galaform und nach dem richtig schlechten Saisonstart sieht es gut aus. Deswegen werden wir da nächste Woche mal einen Fokus legen. Aber ja, diese Partie, 3 Tore, 3-mal gelb-rot, da war einiges los.
West Ham und Bournemouth trennen sich 2-2. Aston Villa schlägt Nottingham Forest mit 2-1, wir hatten es in der Sendung. Tottenham schlägt Southampton mit 3-1 und besiegelt damit Southamptons Abstieg. Brentford und Chelsea trennen sich 0-0, natürlich zu wenig für Chelsea im Kampf um die Champions League. Fulham schlägt Liverpool mit 3-2 und United und City trennen sich ebenfalls mit 0-0. Jetzt gerade spielt noch Newcastle gegen Leicester und da führt Newcastle aktuell mit 3-0 und wir kommen zum Spieler des Spieltags.
Ja, sehr gerne. Ich gehe mit Lücke. Füllkrug ist back. Sein erstes Tor seit dem 4. Januar macht das Joker-Tor beim 2-2 gegen Bournemouth und richtig wuchtiger Kopfball. Trifft er zum zwischenzeitlichen 1-1, nur das, was wir hier einmal richtig drin haben, und meldet sich zurück nach langer Verletzung. Hat er einen ganz unglücklichen Start bei den Hammers und langsam kommt er, sieht fit aus, sieht gut aus. Und ich glaube, wenn er jetzt konstant auf Spielzeit kommt, warum nicht? Also ist vielleicht dann eine Liebesgeschichte auf dem zweiten Anlauf, aber ich traue es ihm zu und hoffe, dass wir mehr von ihm sehen.
Ja, hat sich ja, glaube ich, sehr gefreut über seinen Treffer, der ja auch durchaus wichtig war. Ich gehe ebenfalls mit einem Mittelstürmer, aber vielleicht einem, der ein bisschen weniger bekannt ist, und zwar mit Liam Delap von Ipswich Town, die wahrscheinlich wieder runtergehen müssen in die Championship. Das wird Delap aber höchstwahrscheinlich nicht mehr müssen, weil sich Delap definitiv in die Bücher einiger Premier League Clubs geschrieben hat. Hat dann bei einer wahrscheinlichen Abstiegsmannschaft am Ende jetzt schon 12 Premier League Tore erzielt und auch 2 Vorlagen gesammelt. Hat hier auch wieder getroffen gegen die Wolves. Also wenn die absteigen sollten, lag es definitiv nicht an Delap. Hat seinen Marktwert schon auf 35 Millionen gesteigert. Das ist definitiv jemand, den man die nächsten Jahre mal im Auge haben sollte. Ein extrem spannender Spieler, sehr schnell, abschlussstark etc. Also das so als kurzen Hint noch am Ende der Folge. Wenn euch diese Folge heute gefallen hat, dann helft uns unbedingt. Das könnt ihr tun mit einer positiven Bewertung auf eurer Podcast-Abspielplattform. Lasst ein Abonnement da, das ist auch ganz wichtig, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreibt uns gerne euer Feedback unter die Folge bei Spotify oder auch per Mail. Per Mail bitte auch alle Jobangebote für Leon Kaminski. Radio England FM lautet radioenglandfm@gmail.com lautet da die Mail. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao.